Radio 1. Hörbar Rust.
Heute ist der König zu Gast. Ich begrüße Sie recht herzlich. Der Song heißt Rush Over. Und Sie hören am wilden, leidenschaftlichen Bass Marcus Miller und den Gesang von Michel de Geocello. Radio 1, die Hörbar Rust im kalten Dezember. Fast kurz vor Weihnachten, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das hier ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Dietmar Woidke, 53, Ministerpräsident und Landesvorsitzender der SPD Brandenburg. Dietmar Woidke wächst in Naundorf, direkt an der polnischen Grenze, auf einem Bauernhof heran. Mit 12 beginnt er voller Leidenschaft, Englisch zu lernen, um die Texte der Rolling Stones zu verstehen. Nach Abitur und NVA-Grundwehrdienst in Cottbus studiert Woidke Landwirtschaft in Berlin. Er macht seinen Doktor, wird 1993 SPD-Mitglied und zieht bereits ein Jahr später in den Landtag ein. Er wird Landwirtschaftsminister, Fraktionsvorsitzender, Innenminister und im August 2013 als Ministerpräsident zum Nachfolger von Matthias Platzeck ernannt. In diesem Mann schlägt ein wildes Herz. Wir können das behaupten, denn wir kennen die Musikauswahl der kommenden zwei Stunden. Herzlich willkommen an der Hörbar Rust, Herr Ministerpräsident.
Ja, und auch Herr Dr. Dietmar Woidke, dieser Doktor, der wird ja sehr oft unterschlagen. Herzlich willkommen nochmal.
Ja, der hat ja auch mit meiner, erstmal schönen guten Tag, der hat ja auch mit meiner jetzigen Profession wenig zu tun. Also ich habe promoviert im Jahre 93 im Bereich Ernährungsphysiologie und habe damals, das habe ich Klaus Howeit auch mal gesagt, ich war der letzte Schafhalter in Berlin und habe geguckt, was der Unterschied zwischen Input und Output beim Schaf ist, und darauf habe ich dann im Jahre 93 promoviert. Damals war ich allerdings schon in Bayern und ja, so war das halt.
Ist aber nicht so wichtig. Also ist mit den Schafen und dem Input und dem Output ist sehr, 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 sehr wichtig. Das zieht sich ja bis in die Jetztzeit. Input und Output sind nie zu unterschätzen, und was hinten rauskommt. Können Sie das denn genauer erklären? Also ich weiß ein bisschen was, weil ich mich ja versucht habe, schlau zu lesen. Drei Schafe in Mitte, das war, glaube ich, in der Nähe des Naturkundemuseums, ne?
Es war genau hinterm Naturkundemuseum, also wenn man da rechts, da kommt man heute noch hin. Ich bin letztens auch wieder hingegangen, als ich Herrn Dobrindt besucht habe in seinem Ministerium. Das ist genau rechts daneben, ist das Naturkundemuseum, und da wieder rechts neben dem Naturkundemuseum geht ein kleiner Weg nach hinten. Und da im zweiten Hinterhof in Berlin, nicht ganz unüblich, habe ich damals in einem Institut für Ernährungsphysiologie der Nutztiere gearbeitet und habe 87 angefangen mit Verdaulichkeitsversuchen beim Schaf. Also das ist dann wirklich Verdaulichkeit, ist dann wirklich der Unterschied zwischen dem, was reingeht, und dem, was rauskommt.
Verdaulichkeitsversuche klingt so, als würde man so lange versuchen, bis ein Schaf irgendetwas nicht verträgt. Also sprich, dass man dann irgendwann anfängt, es komisch zu füttern mit eigenartigen Dingen.
Nee.
Nein.
Also wir haben, damals war ein typisches DDR-Thema die Verdaulichkeit von Stroh. Stroh als Abfallprodukt mit einer geringen Verdaulichkeit beim Wiederkäuer. Und wie kann man diese Verdaulichkeit erhöhen? Das war eigentlich das Ziel der Versuche, und mich hat gerettet. Viele solche Doktorarbeiten sind dann mit der DDR-Zeit, mit der DDR untergegangen. Meine Rettung war, dass es in Entwicklungsländern nach wie vor ein riesengroßes Thema ist, dass wir uns ja leisten, dass in der Nutztierernährung heute große Mengen an Getreide verfüttert werden, in Deutschland, in Europa, in den wohlhabenden Ländern, und dass Entwicklungsländer Riesenprobleme haben, weil dieses Getreide eben gebraucht wird zur menschlichen Ernährung und man lieber Abfallprodukte, Reisstroh, Weizenstroh, Gerstenstroh nehmen sollte, um damit die Tiere zu füttern. Und das war, deswegen war es von einer gewissen Relevanz, und deswegen habe ich dann 93 auch promovieren können.
Wissen Sie noch, wie Ihre Schafe hießen?
Eines hieß Bella, eines hieß Benny, und der dritte, den habe ich schon immer vergessen, das war, glaube ich, Jürgen.
Ja. Was ist denn aus Jürgen, Bella und Benny geworden?
Die sind danach zurückgegangen, die kamen ja von einem Betrieb in der Nähe im Märkischen Oderland und sind dann in den Betrieb zurückgegangen.
Ach, das glaube ich nie im Leben. Sie haben eine tolle Weihnachtsfeier gemacht bestimmt, eines Tages.
Nein, die waren mittlerweile auch schon so alt, die wollte denn wirklich, also die waren nur noch, die haben ihr Gnadenbrot noch bekommen, aber sind dann wieder aus Berlin zurück. Und ich hatte denen ja auch so versucht, ein bisschen ein schönes Biotop zu basteln. Ich habe da Rasen angesät und sodass sie ein bisschen Auslauf hatten und ein bisschen die Sonne sehen konnten. Aber schöner ist es natürlich im Märkischen Oderland.
Bestimmt.
Wenn man Schaf ist.
Als Schaf auf jeden Fall, aber nicht nur als Schaf. Ich habe mich sehr über Ihre Musikauswahl gefreut. Und manchmal ist es so, dass das Menschen in die Hörbar kommen, die jetzt nicht ganz so musikaffin sind, da merkt man, dass sie sich haben beraten lassen. Ein bisschen unsicher und denken, na ja, mit dem, was ich da immer gehört habe, kann ich doch nicht hinkommen. Obwohl das ja die ursprüngliche Idee der Sendung ist. Es ist ja wie so ein Fotoalbum, wenn man so will. Ihnen eilt ein sehr leidenschaftlicher und aufgefächerter, offener Musikgeschmack voraus. Das war schon immer so oder ist es in den letzten Jahren so entstanden?
Also ich habe seit meinem 12. Lebensjahr ist Musik wirklich ein Hobby von mir gewesen und ist es nach wie vor. Ich höre sehr viel Musik, ich höre auch sehr viel neue Musik.
Jetzt werden die Leute sagen, wann hat er denn da Zeit zu? Und sie werden sagen?
Ich habe so ein kleines Ding einer bekannten Firma mit so einer angebissenen Frucht im Auto. Und da sind so Ohrhörer dabei und hin und wieder im Auto setze ich mir die auf. Ich habe auch im Büro eine Anlage stehen und hin und wieder mache ich auch da mal Musik an.
Und Sie joggen natürlich, wenn
niemand belästigt wird und beim Laufen, das habe ich lange nicht gemacht, aber dann irgendwann habe ich gemerkt, das stört mich nicht nur nicht, sondern es motiviert mich sogar und macht viel mehr Spaß, höre ich auch beim Joggen sehr viel Musik und da geht es immer quer durch und das ist bei mir stimmungsabhängig. Also damals fing es mal an, mit 12 Jahren fing es an mit Sweets.
Na, noch nicht sagen, das machen wir gleich in Ruhe. Jetzt gehen wir mal zum ersten Song, den Sie mitgebracht haben, The National, Anyone's Ghost. Warum der?
Weil The National eine richtig gute Band ist, die ich die Freude hatte, auch vor, ich glaube, es sind 3 Jahre her, in der Columbia-Halle zu sehen. Es ist eine richtig geile amerikanische Band und Anyone's Ghost ist aus meiner Sicht noch, es gab danach noch ein weiteres Album, aber das ist High Violet, das Album, und das ist das beste Album, was sie National jemals gemacht haben.
Gut. Radio 1, die Hörbar Rust, Ministerpräsident Dietmar Woidke ist heute hier zu Gast. Sie sind 1961 in Naundorf, Kreis Forst in der Niederlausitz, zur Welt gekommen. Lebte da Ihr Bruder schon? Ist es ein älterer Bruder?
Nee, es ist ein jüngerer Bruder. Das ist der kleine Bruder, 6 Jahre jünger als ich, allerdings 2 oder 3 Zentimeter höher als ich.
Noch höher?
Ja, genau. Und deswegen mein kleiner Bruder, sage ich dann immer so ein bisschen mit einem Anflug von Ironie, aber er ist noch ein bisschen größer gewachsen als ich.
Sie sind auf einem Bauernhof groß geworden, der seit vielen Generationen in Familienbesitz ist. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Und wie viele Leute lebten da, als Sie zur Welt kamen? Waren da Oma und Opa auch dabei? Und also war es eine große Familie?
Also als ich zur Welt gekommen bin, waren es sogar 4 Generationen. Also meine Uroma lebte da auch noch. Meine Großeltern lebten in diesem Bauerngehöft. Meine Eltern sowieso und mein Bruder und ich. Und also man ist ja mit mehreren Generationen ganz normal groß geworden. Das war aber auf den Dörfern so. Das war ja auch nicht nur in Ostdeutschland so, es war in Westdeutschland genau dasselbe. Und das hat auch viel Gutes, weil man diese Mehrgenerationen, die da miteinander gelebt haben, jeder machte noch das, was er konnte. Jeder wurde auch gebraucht. Und das ist ein schönes Gefühl. Und man kriegt da auch ein anderes Verständnis, glaube ich, fürs Älterwerden und für die Sachen, die dann nicht mehr so klappen. Also das ist ein Umgang miteinander gewesen, der mich schon geprägt hat.
Und sicherlich auch fürs Gebrauchtwerden und für Verantwortlichkeit. Ne? Wenn jeder seine Aufgabe hat, dann muss man ja auch eigentlich funktionieren, egal wie alt oder jung man ist im Zweifel. Sie haben mitgeholfen, gemolken, kann ich mir vorstellen. Waren Sie beim Schlachten dabei?
Ja, und das war immer so, wenn man das als Kind miterlebt, man wird damit groß. Also das war einmal im Jahr, war Schweinschlachten und das Ganze mit den Schweinschlachten, das ist mir nie so nahe gegangen. Aber ich hatte immer Probleme. Es wurde dann mal ein Kalb geschlachtet und das ging mir immer sehr nahe. Also ich habe da meistens in der Ecke gesessen und geheult, weil man ist da mit dabei gewesen. Man ist da mit dabei gewesen, wenn ein Kalb geboren worden ist, wenn es die ersten Schritte gemacht hat und hat es denn lieb gewonnen. Und dann kam das, was normalerweise in der landwirtschaftlichen Produktion ja immer dann irgendwann passiert, wurde es geschlachtet und das ist mir immer sehr nahe gegangen. Und das ist heute noch so. Ich bin sehr engagiert im Tierschutzbereich und das sind auch Sachen, ich vor allen Dingen in Cottbus, in Großdöbbern, im Tierschutzdorf, der Tierschutzliga, und in Forst im Tierschutzverein, da sind wir, die ganze Familie übrigens, Mitglied.
Und wie macht sich das bemerkbar? Trifft man sich dann, vermittelt man auch Tiere? Also sind Sie, wenn man aktiv im Tierschutz ist, was macht man dann?
Also in meiner Funktion ist es natürlich so, dass aufgrund der Zeit schon es nicht so ist, wie es viele andere machen, wo ich sage, das verdient doch den höchsten Respekt, dass man sich ehrenamtlich darum kümmert, dass man die Tiere ausführt, dass Beziehungen aufgebaut werden. Aber ich versuche halt in den Rahmensetzungen, gerade für die Tierschutzarbeit, die ist in Brandenburg, zu fast 100% ehrenamtlicher Arbeit, da für die Ehrenamtler vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen. Das heißt, dass man eben die Gelder bereitstellt, die es braucht, um die Tiere vernünftig unterzubringen. Die Gelder bereitstellt für die veterinärmedizinische Behandlung. Es sind ja viele Fundtiere, die müssen untersucht werden, die müssen teilweise auch behandelt werden, die sind im schlechten Zustand, wenn sie aus schlechter Haltung kommen. Und das ist eine tolle Arbeit, die geleistet wird, aber da die Rahmenbedingungen richtig zu setzen, das ist eine Aufgabe, die für mich auch eine staatliche Aufgabe ist. Und da sind wir schon sehr hinterher.
Wie ist denn Oskar in Ihr Leben gekommen? Oskar ist der Dackel, mit dem Sie zusammenleben. Also nicht nur mit dem Dackel, er ist sozusagen ein Familienmitglied. Wie alt jetzt?
Oskar ist jetzt, der wird demnächst 6 Jahre alt und ist also im besten Dackelalter. Und Oskar ist auch ein typischer, rauher Dackel. Ich sage natürlich, das ist der schönste Dackel
absolut
der Welt.
Und klug
das,
vor allem wahrscheinlich auch.
Und auch sehr klug, ja. Aber es ist ein Familienmitglied für uns. Es ist genauso wie fast wie Frau und Tochter, aber der gehört einfach dazu und ich kann mir das ohne Hund gar nicht vorstellen. Und die Familie könnte sich das auch nicht vorstellen.
Na, ihre Frau hat, glaube ich, ein bisschen Angst, dass sie Oskar eines Tages mal tot joggen. Denn wenn ich richtig informiert bin, hat sie ihnen verboten, Oskar auf den längeren Touren mitzunehmen.
Ja, da hatten wir einen langen Disput drüber. Ich habe ihr ein Buch gezeigt, eine Passage, dass ich gesagt habe, auch ein Dackel läuft ohne weiteres 40 Kilometer. Und so weit laufe ich ja nicht mal. Aber meine Frau hat Mitleid empfunden, als ich hatte mal mitgehabt. Und ich laufe dann immer so zwischen 8 und 12 Kilometer. Und jedenfalls kam er dann nach Hause und hat das, ich sag mal, das Dackel sind ja wirklich kluge Tiere, hat es demonstrativ gemacht, sich sofort auf den Rücken geschmissen und erstmal halb tot gespielt. Und daraufhin hat meine Frau sofortiges Joggingverbot für den Hund erteilt und so, dass ich jetzt immer alleine unterwegs bin mit Musik. Aber
ja. Sie haben aber auch 14 Mal so lange Beine wie Oskar. Das müssen Sie sich einfach
also er hat zwei ja, das mehr. Ist immer, wir hatten uns das ja aufgeteilt. Also erst den ersten Teil der Strecke ist er vorne weggelaufen, dann ist er neben mir gelaufen und dann habe ich ihn gezogen. Und wenn man auf den letzten paar Kilometern dann jemand getroffen hat, so, das ist unerhört, was Sie hier mit dem Hund machen. Sie können doch den Hund nicht hinterherziehen. Und, ja,
und dann noch also, aktiv im Tierschutz.
Ja, natürlich. Aber dafür ist auch nicht dick geworden.
Spliff haben Sie mitgebracht. Sirius.
Ja. Das war eine wunderbare Musik. Die Spliff hat sich ja war ja ehemals Nina Hagen Band.
Ja.
Dann haben sie Anfang der 80er Jahre Spliff wurde gegründet. Es gab eine ganze Reihe sehr schöner Platten. Schwarz auf Weiß war die letzte, die es, glaube ich, gab. Und diese Platte habe ich mir damals, deswegen habe ich das noch nie vergessen, die habe ich heute noch zu Hause, halte sie in Ehren, für sehr, sehr viel Geld in Ungarn, in Budapest, im Plattenladen gekauft. Und wenn man dann das Ganze umrechnete, dann war das so ein halbes Monatsgehalt, was man da auf den Tisch legen musste. Und dann gab es noch die Hürde, dass man das Ganze am DDR-Zoll irgendwie vorbeischmuggeln musste, im Trabanten unter die Fußmatten gelegt. Und deswegen halte ich die Platte heute noch in großen Ehren. Und übrigens ist es auch eine wunderschöne Musik.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und ich habe ihn Everlast mitgebracht, weil der Song wirklich schön ist. Black Coffee. Was wollten Sie, Herr Woidke? Wir müssen aufpassen, wenn das Mikro wieder an ist, dann müssen Sie... Was haben Sie gerade gesagt?
Ich habe gar nichts gesagt.
Doch, ich habe ja verstanden, was Sie gesagt haben. Sie wollten zum Radio. Es geht nämlich darum, dass wir uns hier die ganze Zeit unterhalten. Auch Sie werfen hier ständig, während die Musik läuft natürlich, und Sie hören das alle nicht, liebe Hörer. Der Ministerpräsident Dietmar Woidke ist hier heute zu Gast. Erzählt er was von Bands, die wir teilweise, deren Namen wir noch nie gehört haben. Also ist wirklich sehr, sehr interessiert. Und dann sagte Mariam gerade, warum sind Sie denn nicht in der Musik gelandet? Und dann ging das Mikro auf. Und dann sagten Sie...
Das ist wirklich so. Ich bin, ich wollte immer gerne zum Radio. Und ich habe ja, also mein Musikgeschmack ist ja nicht von selbst gekommen. Und ich bin den Leuten dankbar, die damals Radio gemacht haben. Das war zum Beispiel zu meiner Zeit, als ich ganz intensiv Radio gehört habe, Rias Treffpunkt, Barry Graves, der leider vor reichlich 10 Jahren gestorben ist. Und es war damals SF Beat.
Lord Knut Sendung, natürlich, Lord. Oder?
Die Musik mochte ich nicht so. Das, man hat immer unterschieden, Barry Graves war Stones-Fan, ich war Stones-Fan. Dann gab es Graves bei Nacht, wo wirklich die härtere Rockmusik gespielt worden ist. Und Zeppelin, Deep Purple, alle so Sachen, die man gern gehört hat, Black Sabbath. Und vor allen Dingen war es auch jemand, der permanent die neuen Trends gebracht hat, der sich, wo ich so neidisch war, wo ich sage, Mensch, jemand, der den ganzen Tag sich nur mit Musik beschäftigen kann. Und da dachte ich, Mensch, so beim Radio Musikredakteur und du kriegst alle Platten zugeschickt und ich weiß, mittlerweile ist das ja auch ein bisschen anstrengend geworden, sich denn da durchzuwühlen, aber das war schon eine schöne Geschichte, die ich sehr gerne gemacht hätte. Also da war ich neidisch.
Sie haben das auch einmal schon in einem Interview gesagt und daraufhin, dass Sie würden nämlich gerne Musikredakteur mal sein für eine Sendung. Natürlich wurde sofort reagiert. Sie haben bei BB Radio, glaube ich, eine Stunde in der Morningshow waren Sie dabei und haben Ihre Musik gespielt, ne? Und haben ein paar Interviews geführt und so.
Ja, das kam auch im Großen und Ganzen sehr gut an, außer dass meine 14-jährige Tochter gesagt hat, Papa, ich hätte doch lieber, nächstes Mal fragst du mich, ich suche dir was richtig Gutes aus. Aber gut, da gehen die Geschmäcker ein bisschen auseinander.
Es hat Ihnen Spaß gemacht, ja?
Das hat mir Spaß gemacht.
Aber ein Musikinstrument gelernt haben Sie nicht?
Nee, also ich habe mal versucht, Schlagzeug zu spielen und das war so ein Koppelgeschäft sozusagen, als ich mit 12 Jahren, 13 Jahren damals Englisch gelernt habe. Eigentlich, weil ich die Stones-Texte verstehen wollte und weil ich dachte, Mensch, irgendwie muss doch da eine ganz tiefe Weisheit drin verborgen sein. Meistens war man dann enttäuscht, weil man die Texte hatte, aber da kam eine Band auf mich zu, die ja nicht so bekannt geworden ist, sage ich heute. Und die hat gesagt, schreib uns mal die Texte auf. Also es gab damals keine Texte. Und das heißt, zum Aufschreiben muss man erstmal verstehen, was wird da überhaupt gesungen. Und dann das Ganze wieder in Lautschrift in Deutsche zu übersetzen für jemanden, der nicht Englisch kann, das war dann die nächste Herausforderung. Und gelockt hat man mich immer damit, das war ja dann nächtelang, man hat da versucht, da teilweise auch Slangbegriffe, die man gar nicht im Wörterbuch gefunden hat, da irgendwie rauszukriegen. Also es war wirklich anstrengend. Ja, du kannst mal bei uns Schlagzeug spielen und so weiter. Und dann dachte ich, oh cool, mit 12, 13 Jahren fand ich das eine große Verlockung. Und deswegen habe ich mir da große Mühe gegeben, aber zu der großen Schlagzeugkarriere ist es
nie
vielleicht nicht groß gekommen. Und ich glaube, das hat der Musik in Berlin und Brandenburg nicht wesentlich geschadet.
Naja, also ich meine, was hat Herr Platzek mal ausgerechnet? In der Regel bleibt man so 11,5 Jahre. Ne? Also Sie haben jetzt, also in 9 Jahren, wer weiß, dann werden die Karten neu gemischt. Wir wissen ja auch nicht, was Klaus Wowereit jetzt macht. Kann ja sein, dass der auch nochmal richtig dick ins Musikbusiness einsteigt.
Das kann durchaus sein, aber wir haben in der Frage, wir mögen uns gut leihen. Ich habe immer sehr gerne mit ihm zu tun, egal in welcher Funktion. Aber ich glaube, musikalisch unterscheiden wir uns ein bisschen. Vielleicht so, wie Nero Brandenburg sich von Barry Graves unterschieden hat.
Wenn ich mit meinem Wagen unterwegs bin und dieser Typ im Radio textet mich zu mit all seinen nutzlosen Informationen, die meine Vorstellungskraft beflügeln sollen, dann gibt mir das keine Befriedigung. Wenn ich vor meinem Fernseher sitze und dieser Typ dann kommt und mir erzählt, wie weiß meine Hemden sein könnten, der kann doch überhaupt kein richtiger Mann sein, der raucht ja nicht mal die gleichen Zigaretten wie ich, das gibt mir keine Befriedigung. Sie wissen, worauf ich hinaus will.
Das ist Satisfaction von den Rolling Stones.
Ja. Das ist die Weisheit, die tiefe Weisheit der Texte der Rolling Stones, genau. Wenn ich so um die ganze Welt fahre, hier was mache und dort was unterschreibe oder versuche, irgendein Mädchen aufzureißen, die zu mir sagt, Baby, komm vielleicht nächste Woche nochmal wieder, dann siehst du, ich habe eine richtige Pechsträhne. Ja. Also so in der Art, ich weiß nicht, ob es jetzt optimal übersetzt wurde, aber das haben Sie ja dann sozusagen damals auch gemacht. Ne? Sie haben sich dann rangesetzt, wahrscheinlich mit leuchtenden Augen und glühenden Ohren und wie alle wahrscheinlich auch Sachen so mitgeschnitten, Record und Play und genervt gewesen, wenn jemand reingequatscht hat. Anmoderation, ja, Abmoderation?
Nein, nicht nur das. Also meine Mutter, ich habe mal irgendwann gewartet und das war so, Marias Treffpunkt war ja so eine Wunschsendung und dann kamen alle möglichen Songs und da wurde vorher schon gesagt, das und das kommt, also schon in der Anmoderation. Und da habe ich irgendwie gewartet. Ich hatte damals fast alles von den Rolling Stones, aber eben doch nur fast. Und dann kam irgendwas ganz selten Gespieltes. Ich glaube, es war Cocksucker Blues oder sowas, was auch in Deutschland eine Zeit lang verboten war, dann wieder nicht verboten war, dann irgendwie wieder gespielt werden durfte. Und gerade in diesem Moment, wo ich fröhlich war, alle Tasten gedrückt hatte, den Anfang gut erwischt hatte, sitze ich da und freue mich. Und in dem Moment macht es nur noch so. Und das war, meine Mutter hatte die Mohnmühle, die nicht funkentstört war, eine Etage tiefer angeschaltet. Ich bin die Tür aufgerissen, das war natürlich alles sinnlos, aber ich bin runtergestürzt, riss die Tür auf, Mord in den Augen. Meine Mutter hat gesagt, das sagt sie heute noch, sie hätte mich vorher und nachher nie wieder so gesehen, riss den Stecker aus der Steckdose von dieser Mohnmühle. Und war natürlich nichts mehr zu retten. Deswegen war das Ganze ein eher sinnloses Unterfangen, etwas zu retten, was nicht zu retten ist, aber... ja, das sind so die Nachteile gewesen. Aber im Großen und Ganzen war das schon damals immer so, man hat gewartet.
Ja, genau. Und es war unglaublich kostbar. Und man verfällt ja dann schnell, was weder Sie wollen noch ich will, weil es ist nicht sympathisch, in diese, früher, so Punkt, war alles besser. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber wenn ich mir überlege, wie lange ich teilweise einzelnen Musikstücken in meinem Leben schon hinterhergejagt bin, um sie zu bekommen. Ganz seltene Sachen, auf die man wirklich lange gewartet hat. Heute ist es so extrem einfach. Man geht ins Netz und kann sich da legal oder illegal irgendwas downloaden. Und das war so wahnsinnig kostbar. Das war so unglaublich kostbar, bestimmte Songs zu wissen. Irgendjemand in Duisburg kennt jemanden, der einen Cousin hat, der diese LP hat und vielleicht kann der die ja mal schicken oder mal aufnehmen oder was auch immer.
Stellen sich das mal im Osten vor. Ganz genau. Also da war das Ganze, das ging ja schon los, dann Renft war verboten, dann wurden diese Platten schon unter der Hand gehandelt. Aber alles andere, Rolling Stones Platten oder das gab es eigentlich gar nicht. Und wenn dann irgendwann mal Amiga sowas gemacht hat, dann gab es da ganz geringe Auflagen nur und es war damals wirklich Goldstaub. Ich habe damals in Ostberlin mal auf einer Annonce die LA Woman von den Doors gekauft. Mhm. Ich weiß nicht, wurden ja dann auch riesen Preise aufgerufen und man hat da richtig Geld investieren müssen und das war natürlich dann auch ein Schatz, so auch im materiellen Sinne. Und was heute so ein bisschen schwieriger ist, was jetzt ein bisschen schwieriger, deutlich schwieriger geworden ist, dass junge Bands, die richtig gut sind, Mühe haben, in der Masse noch hervorzustechen. Und das ist so ein bisschen, wo ich auch die Verantwortung von Radio sehe, dass auch Bands, regionale Bands, aber nationale Bands, aber auch internationale Bands, die so Insider-Tipps sind, natürlich übers Internet teilweise bekannt werden, aber da würde ich mir noch ein bisschen mehr am Radio wünschen, dass man da auch ein bisschen mutiger wieder wird. Das ist doch eher so, bei vielen Sendern, Radio 1 ist da sicherlich eine Ausnahme, aber bei vielen Sendern Mainstream und Mainstream heißt denn das Beste aus den 70ern, 80ern, 90ern und weiß ich wo noch her und das sind immer dieselben Songs.
Ich denke auch, es ist so schade, weil letztendlich so eine Musikerziehung, es geht ja nicht darum, dass man bestimmte Dinge vorgesetzt bekommt, sondern dass Anregungen kommen und hätten Sie es jetzt nicht gesagt, ich weiß, es ist wahrscheinlich schwer zu ertragen für den Hörer, aber ich bin so stolz auf diesen Sender. Unser Musikchef ist ja leider vor gar nicht allzu langer Zeit gestorben. Der hatte sehr großen Anteil daran, dass dieser Sender sich genauso entwickelt hat und Menschen Musik eben auch nahe bringt, auf die sie sonst vielleicht nicht gekommen wären. Aber wir versuchen, diese Tradition bestmöglich fortzusetzen. So, Laurie Anderson haben Sie mitgebracht.
Ja.
Mit Sharkey's Night, eine ungewöhnliche Frau, die immer schon, dieser Film Home of the Brave hieß der, glaube ich, ne? Mit so Effekten, mit.
Also ich habe den Song das erste Mal gehört in einem Feature, das Barry Graves gemacht hatte. Und das war ein Feature, also eine Geschichte mit Musik unterlegt, unter anderem mit Sharkey's Night. Und von Laurie Anderson, aber auch viele, viele andere gute Musik. Und das Feature hatte den Titel Metropolis, der Kampf des Dschungels gegen die City. Und ich hoffe, das ist im Barry Graves Archiv noch vorhanden. Und das war eine richtig tolle Geschichte. Und ich bin durch dieses Feature von Barry Graves, das ich mitgeschnitten hatte damals, dann auf verschiedene andere Musiken gekommen. Also immer so ein bisschen suchemäßig unterwegs gewesen und unter anderem Laurie Anderson. Und sie hat immer eine richtig tolle Musik gemacht.
Ministerpräsident Dietmar Woidke ist heute hier zu Gast. Wir haben gerade gehört, es war jetzt nicht zu 100% die Version, die Sie eigentlich ausgesucht haben. Ne? Aber so in etwa.
Das war ein bisschen remixed. Ja, aber ungefähr. Es war ungefähr zu erkennen.
Gut, in Ordnung. Wir haben Ihre Familie noch gar nicht kennengelernt. Ihren Bruder sehr wohl, den großen Bruder. Also den jüngeren, aber größeren. Sie sind 1,96, ne?
Ja.
Das ist eher fast 2 Meter. Haben Sie mal Basketball gespielt?
Nee.
Beide
ich habe versucht, als ich habe sehr viel Fußball gespielt, bis ich knapp 20 war, also fast täglich.
Was denn mit Faustball? Die Region, aus
Faustball
der Sie kommen, ist doch sehr erfolgreich.
Tolle Faustballregion, ne? Das ist richtig, aber meine Leidenschaft war immer Fußball. Und aber damals ich wollte auch mal Stürmer spielen und damals war für einen Stürmer, ich war damals. Ich habe so verschiedene Kunststücke gekonnt, also die den Ball von der Ecke rin drehen oder aus der Ferne aufs Tor schießen, so dass sich der Ball so schön ins Tor senkt. Aber ich habe damals 1,88, habe 70 Kilo gewogen. Also ich habe einmal gesagt, so spaßhalber, in dem Alter konnte man bei mir mit einer 100-Watt-Lampe ein Röntgenbild machen. Und ja, und das war für einen Stürmer natürlich auch damals schon ein bisschen. Die haben mich immer weggeschubst und dann hat es mir keinen Spaß mehr gemacht.
Ihr Vater war Schlosser.
Ja.
Ihre Mutter Hauptbuchhalterin der LPG Frohe Zukunft.
Da hat es mal angefangen, das war die LPG in meinem Heimatdorf in Nauendorf und später wurde das alles zusammengelegt, dann war es die LPG Forst. Die hatte dann eine von diesen schönen Bezeichnungen.
Wie so Schrebergärten, ne? Eben.
Ja, Frohe Zukunft war eigentlich ein schöner Name für eine LPG. Und damals war ja die Zeit, als es diese LPG gab, so, dass wirklich die Bauernhöfe voll gearbeitet haben. Das Einzige, was zusammen gemacht wurde, war die Technik. Das heißt, das ganze Dorf hatte 2 Mähdrescher, was vernünftig war. Dann braucht nicht jeder Bauernhof einen Mähdrescher anschaffen. Und das war eigentlich eine Zeit bis Mitte 70er Jahre, wo die Tiere alle zu Hause waren, wo alles eigentlich ganz vernünftig lief. Das hieß damals LPG Typ 1, also es gab verschiedene Typen. Ja, und danach wurde es dann schwieriger, als dann kam Ende der 70er Jahre, dann waren die Tiere raus, dann wurden die sozusagen zusammen in große Ställe gestellt. Und dann ging die Industrialisierung der DDR-Landwirtschaft weiter und das war dann nicht mehr so schön.
Ihre Mutter, lebt die In dem großen Bauernhaus noch?
Meine Eltern sind beide momentan in einem Pflegeheim in Cottbus. Meine Mutter hat schwer Parkinson und das ist, ja, die sind jetzt Ende 70 und es ist schwierig.
Haben Sie Ihrer Meinung nach genug Zeit, ist das mit Ihrem Amt vereinbar, oft genug hinzufahren?
Wie oft ist oft genug? Also ich versuche so oft, wie ich es kann, vorbeizufahren und es geht ihnen auch gut, es geht ihnen wieder besser, es ging ihnen auch schon mal schlechter und das hilft natürlich, da wird viel Physiotherapie gemacht und da sind viele Leute unterwegs, die sich rührend kümmern können und die auch die nötigen Fähigkeiten haben und ja, und es geht ihnen momentan sehr gut und da freue ich mich drüber.
Wir beschließen diese erste Sendung der Hörbar mit Nirvana, Come As You Are. Ich habe mich ja im Vorfeld gefragt, wie lang Ihre längsten Haare jemals gewesen sind. Jetzt muss man sagen, tragen Sie kurz?
Ja.
Sehr kurz?
Vorne kurz, hinten lang. Nee, Spaß beiseite. Nee, also ich hatte in Abiturzeiten, glaube ich, waren es die längsten. Das war im Jahre 79, 80. Also da hatte ich schulterlange Haare, ein Motorrad, eine Lederjacke und...
Gibt es Fotos aus der Zeit?
Da gibt es auch Fotos. Ich konnte nicht alles vernichten. Aber ja, und da damals gab es so verschiedene Begebenheiten. Also das zum Beispiel war damals ganz modern Fleischerhemden. Also entweder so ein Hemd vom...
Das blau-weiß gestreiften?
Blau-weiß gestreiften Fleischerhemden oder also eine Jeans, so ein Fleischerhemd. Lederjacke und oder dann später habe ich dann die Hemden von meinem Opa und Uropa aufgetragen. Das waren so alte Leinenhemden mit so Biesen dran. Ja, und
Westen haben oder war das zu öko? Dann eine Weste
mein Opa hat immer gesagt, also das ist der Nachteil von mehreren Generationen auf einem Hof, wenn ich dann zur Disco gefahren bin mit dem Fahrrad und der stand dann da am Hoftor und hat gesagt, Junge, so wie du zum Tanz fährst, so wäre ich nicht auf den Acker gefahren. Mit den Pferden, meint er damit. Also er fand es dann etwas merkwürdig, wie wir da rumgelaufen sind. Aber ich glaube, das war in jeder Generation so.
Sie haben ja 2 Töchter. Eine ist 8, 28 und eines 14, ne? Stelle ich mir gerade vor, ob sie entspannt wären, wenn so ein Typ wie sie damals mit Lederjacke und längeren Haaren und Fleischerhemd vorm Haus steht, sie grinsen so ein bisschen und eine ihrer Töchter abholen will, dann im Zweifel die Jüngere. Die Ältere wird sich schon entschieden und losgesagt haben wahrscheinlich.
Das kommt ja immer auf die inneren Werte an.
Na klar.
Nee, aber das ist natürlich so, wenn man Töchter hat, man guckt sich und man ist natürlich als Vater, man sollte nicht alles vergessen, was früher mal war, aber man guckt da natürlich ganz genau hin und macht sich auch Sorgen natürlich ums Kind. Das ist vollkommen klar.
Ja, vor ihnen hat man ja doppelten Respekt. Einmal muss man sowieso erstmal die Hürde überwinden. Also ne, der Schwiegersohn ins Bild, der braucht auch echt einen dicken Rücken, hätte ich jetzt fast gesagt.
Naja, also, das ist nicht wegen dem Schwiegervater, sondern eher wegen der Töchter.
Auch. Würde ich mal. Ne, man muss diese zwei Hürden, ne? Man muss diese normale Vaterhürde ja irgendwie hinkriegen und dann ist es auch noch der Ministerpräsident und dann möchte man natürlich gepflegt aussehen. Dann will man aber nicht, dass das Mädchen einen langweilig findet. Also das ist bestimmt gar nicht so einfach. Aber
aber wir sind normale Menschen und das ist mir auch ganz wichtig, dass man hat natürlich immer das Problem damit zu kämpfen, dass Ämter auch Menschen verändern. Das passiert unweigerlich. Das ist auch eine Tatsache, dass es passiert. Aber trotzdem, ich sage immer, für mich ist es ganz wichtig, mit den Leuten, mit den Freunden, mit den Menschen auch aus vergangenen Zeiten, mit denen noch in Ruhe ein Bier trinken zu können und mit denen über ihre Probleme, über die Situation, über die Politik insgesamt reden zu können, das ist mir schon immens wichtig. Und das erdet auch so ein bisschen. Also, dass man da nicht sagt, ich bin jetzt Ministerpräsident und damit bin ich ja hier in einer gehobenen Sphäre, sondern wirklich dass man sagt, man ändert sich nicht als Mensch, man bleibt der Mensch Dietmar Woidke und egal welches Amt man zurzeit gerade ausübt. Und das ist mir schon immens wichtig, dass man da auch diese Erdung hat, weil alle wissen es, man macht so ein Amt immer nur für eine Zeit. Das ist in der Demokratie so. Und deswegen, es macht mir viel Spaß, jetzt da arbeiten zu dürfen, wo ich arbeite. Aber am Ende bin ich ein ganz normaler Mensch.
Ich kann mir vorstellen, dass man selbst gar nicht so viel Einfluss drauf hat. Das Problem, kann ich mir vorstellen, müssen ja gar nicht Sie selbst sein und Ihr eigenes Bild von dem Amt, das Sie innehaben, sondern dass sich andere plötzlich in Ihnen sehen. Ob die sich plötzlich ein bisschen distanzierter oder vorsichtiger oder so verhalten.
Ja, das passiert ja. Also ich sag mal jetzt in Potsdam. Ich habe in Potsdam eine kleine Wohnung und gehe da hin und wieder auch mal Lebensmittel einkaufen in den Laden. Und dass denn Leute, das ist mir nie passiert, als ich damals Umweltminister war, es ist mir auch als Innenminister sehr selten passiert, aber als ich Ministerpräsident war, dass dann auf immer hinterm Regal jemand vorguckte und die Frau anstuckte und die guckte dann hinterm Regal auch noch vor und das ist der und ist er das oder ist das nicht, das passiert und dass die natürlich die Leute anders auf einen zugehen. Auch zu Hause, wenn ich zu Hause zum Bäcker fahre und da stehe ich mit Leuten in der Schlange wie ganz normal. Dass die Leute da ein anderes Bild von haben, das ist auch normal, aber eigentlich mache ich mir da nicht allzu viel draus.
Radio 1. Hörbar Brust.
Ich freue mich sehr, denn heute haben wir wieder hohen Besuch hier. Ministerpräsident Dietmar Woidke ist da. Und ich habe Ihnen Mando Diao mitgebracht mit einem sehr schönen Song, Ocracy. Ministerpräsident Dietmar Woidke ist heute hier zu Gast. Ich habe Sie nach der Länge Ihrer Haare gefragt. Ich wollte Sie aber in dem Zusammenhang auch noch fragen, ob Sie mal so einen Hipster-Vollbart hatten.
Nee. Ich habe mich nicht mehr daran erinnert. Ich habe es erfolgreich verdrängt. Ich hatte 88, 89 einen Schnurrbart. Und ich hab es auch wirklich erfolgreich verdrängt, weil das sah fürchterlich aus. Und als ich jetzt die Dokumentation gesehen habe über die Glienicker Brücke, Mauerfall, und dann gab es den Film zur Glienicker Brücke, danach gab es eine Dokumentation, da habe ich mich auf dieser Glienicker Brücke mit Schnurrbart wieder gesehen. Und erstmal habe ich mich gefreut, dass ich mich gesehen habe. Das war ja auch eine sehr beeindruckende Nacht damals, der 9. November. Aber der Schnurrbart geht gar nicht.
Wie lange überlebte der in Ihrem Gesicht?
Ich glaube, der war dann relativ schnell auch verschwunden. 90 war er schon wieder weg.
Von bis? Also ein Jahr, rund ein Jahr.
Ja, irgendwie ein Jahr. Da hatten alle irgendwie einen Schnurrbart und dann dachte ich auch mal, aber das ist nicht meine. Seitdem habe ich keinen.
Wie würden Sie das denn als Landesvater sehen? Also ich komme zu wenig rum in den einzelnen Bereichen Brandenburgs, im Gegensatz zu Ihnen. Aber wenn man sich Berlin anschaut, da ist ja ordentlich was dazugekommen. Also Männer tragen Vollbärte jetzt schon seit geraumer Zeit. Das ist Trend. Ist das auch auf Brandenburg zu übertragen?
Ja, ich glaube, der Unterschied zwischen Berlin und Brandenburg ist ja nicht allzu groß. Die Moden, die machen viele mit, aber so, dass ich jetzt sage, der Trend geht zum Vollbart. Nein, und alle Männer rennen mit Vollbart rum, kann ich momentan nicht bestätigen, zumindest nicht für Brandenburg.
Wie ist das denn eigentlich mit Berlin und Brandenburg aus Ihrer Sicht, wenn Sie das jetzt als Beziehung zueinander herstellen müssten? Also Geliebte sind die beiden nicht. Sind sie Geschwister, die ein bisschen zu weit auseinander sind, um gern miteinander zu spielen? Sind es Cousinen, die aus so einer Zweckgemeinschaft herum sich ganz gut vertragen? Oder wie würden Sie Berlin und Brandenburg in Beziehung setzen?
Also ich habe, das muss ich vielleicht mal vorweg sagen, ich habe 10 Jahre in Berlin gewohnt. Und zwar in Jahren, die mich persönlich sehr geprägt haben. Das war von Anfang der 80er Jahre bis in die 90er Jahre hinein. Auch zu Zeiten des Mauerfalls habe da alles mitgekriegt, was so gelaufen ist. Und das hat mich schon geprägt und deswegen, ich kenne Berlin auch ein bisschen. Das kann man, glaube ich, behaupten, wenn man 10 Jahre da gewohnt hat. Und ich glaube, dass wir wirklich in der Region stolz drauf sein können, was wirklich gemeinsam entstanden ist. Dass wir miteinander da Probleme haben in einzelnen Fragen, dass die Interessen auch teilweise auseinandergehen. Das ist bei zwei Bundesländern auch ganz normal. Gerade wenn sich eine große Metropole auf der einen Seite mit dem Umland, mit der Fläche, die sie umgibt, da in verschiedenen Fragen einigen muss. Und wenn es um Entwicklungsfragen geht, dann ist es nicht unnormal, dass es da unterschiedliche Entwicklungslinien gibt und unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Fragen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es eine Region, die gemeinsam sehr, sehr viel erreicht hat und in den kommenden Jahren sehr, sehr viel gemeinsam erreichen wird. Es ist eine Region und so wird sie im Ausland wahrgenommen, so wird sie im Inland wahrgenommen. Und was natürlich nicht davon abhält, dass wir jeder für seine Interessen, für sein Bundesland, wenn sie denn auseinandergehen, kämpfen werden weiterhin. Aber ich glaube wirklich, dass wir gemeinsam ein riesengroßes Potenzial haben.
Und was ist jetzt mit den beiden? Sind das welche, die in der Klasse nebeneinander sitzen und sich gar nicht so gerne haben? Oder mögen die sich schon ganz gerne, aber sprechen unterschiedliche Sprachen? Oder...
Ich glaube, das sind zwei, die sich sehr, sehr schätzen und die sich in vielen Fragen auch ähnlich sind, aber die mitunter natürlich auch Meinungsverschiedenheiten haben. Also ich würde es mal sagen, es sind für mich sind es wie zwei Geschwister, wo das ja auch das Öfteren mal vorkommen soll, dass man sich liebt, aber diese Liebe nicht jeden Tag zeigen muss.
Apropos Liebe, was für eine schöne Brücke. Ihre Frau teilt ihren Musikgeschmack nicht. Man könnte auch sagen, sie teilen den Musikgeschmack ihrer Frau nicht. Ihre Frau hört ganz gerne Schlager, ne, deutsche Schlager, was aber gar nicht so schlimm ist. Denn würde sie das nicht tun, hätten sie sich ja unter Umständen gar nicht kennengelernt.
Also meine Frau in der Tat kann mit meinem Musikgeschmack relativ wenig anfangen. Wobei sie, wir waren auch schon zusammen im Einstürzer Neubauten-Konzert oder anderes mehr. Also wir gehen da auch mal gemeinsam in Konzerte.
Naja, danach hätte ich sie gerne mal gefragt, wie es ihr gefallen hat, ganz ehrlich.
Überraschenderweise gut. Und das sind so, bestimmte Sachen mag sie. Also sie hört auch Rockmusik. Das ist nicht so, dass sie nur Schlager hören würde. Aber sie hört auch, was ich normalerweise nicht tue, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, deutsche Schlager. Und es ist in der Tat so, es gibt einen Disput darüber. Wir hatten haben uns nachhaltig getroffen im Jahre 2003. Und das war im Forster Rosengarten. Und meine Frau behauptet, sie hätte irgendwoher gewusst, dass ich da gewesen wäre und wollte nur wegen mir hin. Und ich behaupte, dass meine Frau nur wegen Roland Kaiser dahin wollte, weil der an diesem Tag im Forster Rosengarten aufgetreten ist. Also diese Frage ist nicht ganz geklärt. Da gibt es nach wie vor in der Familie verschiedene Meinungen. Aber ansonsten sind wir eine sehr, sehr glückliche Familie.
Ich glaube, Ihre Frau ist sehr selbstbewusst. Also wenn Sie mal in Interviews in irgendeiner Weise kurz auf Ihre Frau zu sprechen kommen oder eine Bemerkung machen, dann hat man das Gefühl, die steht schon sehr für sich. Und was mir sehr auffiel, was man extrem selten hört, sie wurden mal nach dem schönsten Tag in ihrem Leben befragt. Und da sagten sie, das war der Tag, an dem meine Frau mich geheiratet hat. Das ist ja, das ist sozusagen die passive Formulierung dessen. Normalerweise hätten sie auch sagen können, der Tag, an dem ich meine Frau geheiratet habe. Das heißt, sie sind so ein Paar auf Augenhöhe, ja. Sie wurden auch ein bisschen auserwählt von ihr.
Das auf alle Fälle. Also wir haben uns gegenseitig gesucht und gefunden. Das war wirklich so. Meine Frau sagt das genauso, wie ich es sage. Und es war dann so, dass ich den ersten Schritt gegangen bin und ich habe meine Frau gefragt, ob sie mich heiraten würde. Und als sie das gesagt hatte, haben wir das gemeinsam organisiert und ich bin heute noch wahnsinnig froh und glücklich darüber, dass meine Frau mich geheiratet hat. Das stimmt.
Waren Sie nervös? Ist man, ich weiß nicht, ist man
als Mann nervös? Ja, wir haben in einem Hotel im Spreewald geheiratet. Das war auch das Ganze geheim gehalten. Keiner hat es gewusst, nicht mal die eigene Verwandtschaft. Und ich bin, was ich ja hin und wieder mal mache, dachte, naja, mein Gott, 13 Uhr ist die Trauung, hast du eigentlich noch Zeit? Also gehst du mal joggen. Das Problem war, dass ich in diesem Spreewaldörtchen in Burg in meinem Leben noch nie laufen war, auch keine Laufkarte oder irgendwas hatte, sondern einfach losgelaufen bin und dachte, mein Gott, findest du sowieso wieder zurück und so groß ist es ja nicht. Und bin dann gelaufen und nach einer knappen Stunde, wo ich dann dachte, ja, eigentlich müsstest du jetzt schon langsam wieder im Hotel sein, um dann noch irgendwie vernünftig klarzukommen, lief ich zum zweiten Mal an einem alleinstehenden Gehöft vorbei, das in dem Tor eine Luke hatte, durch die ein zahnloser älterer Hund guckte. Und dann dachte ich, oh Gott, den Hund hast du schon mal gesehen, das Gehöft hast du schon mal gesehen. In dem Moment wusste ich, dass ich im Kreis gelaufen bin und nicht auf dem Weg zurück war. Dann habe ich die Beine in die Hand genommen, habe dann gesucht, habe es auch gefunden, bin zurück und kam so gefühlt 30 Minuten vor der Trauung wieder in Joggingdress durchgeschwitzt, vollkommen nervlich am Boden, wieder im Hotel an, macht die Tür auf und meine Frau sagt, du musst doch wohl vollkommen verrückt geworden sein, wo kommst du? Also meine Frau war fertig und ich musste erst noch duschen und so weiter und bin dann im wahrsten Sinne des Wortes nicht, das war dann kein Angstschweiß, sondern das war noch das ein bisschen Nachschwitzen, noch zur Trauung gehen. Also das wird mir immer in Erinnerung bleiben, aber es war trotzdem ein wunderschöner Tag.
Ihr wird es
und wir haben geheiratet, um das vor der Verwandtschaft geheim zu halten, haben wir geheiratet am Tag, als unsere Tochter Geburtstag hatte und haben dann alle zum Geburtstagsparty eingeladen.
Ah.
Und da haben alle gedacht, na jetzt ist er vollkommen irre geworden, jetzt feiern die schon im Hotel den Kindergeburtstag. Das war, glaube ich, damals war es der siebte oder der sechste, ich weiß gar nicht mehr genau. Und jetzt gehen die schon ins Hotel, um Kindergeburtstag zu feiern. Dann hat sich natürlich alles aufgeklärt und wir haben gesagt, ja, wir haben hier gerade geheiratet und dann, ja, war wunderschön. Wir haben das auch so gemacht, dass es für uns schön ist und die Verwandtschaft musste mitmachen.
Wenn jetzt sowieso schon alle auf dem Weg zu Ihnen waren, das heißt, warum wollten Sie das nur im ganz, ganz kleinen Kreis? Hätte Sie das zu sehr gestresst? Wollten Sie das wirklich nur miteinander, dieses Fest an sich?
Also wir wollten es nur miteinander und natürlich gehört dann die Familie mit dazu und dass sie es als Erste erfahren und dass sie nicht in der Zeitung lesen, dass wir geheiratet haben, das war uns auch wichtig. Also deswegen haben wir es gesagt, das war dann schon ein bisschen perfide, dass wir gesagt haben, wir legen das Ganze auf den Kindergeburtstag, da kommt die Familie nachmittags zum Kaffee.
Aber da waren sie ja
schon.
Ihnen,
dann,
ne?
wird
sie
das, schon. Dann wird ihnen das da eröffnet. Und
war auch jemand richtig sauer, nachhaltig sauer?
Ja, es gab eine Menge Leute, die da meinten, wir hätten eine große Party machen müssen und hätten alle einladen müssen. Aber wir machen ja, ich habe gesagt, wir sind immer gut gefahren, wenn wir gesagt haben, die Sachen, die uns betreffen, die machen wir erstmal so, dass wir Spaß daran haben. Und wir fanden es ganz, ganz toll, weil die Verwandtschaft dann auch irgendwann wieder weg war und wir ein wunderschönes Wochenende noch im Spreewald verlebt haben.
Die Gorillaz haben Sie mitgebracht mit Stylo, super Song. Warum hat es denn Ihre Auswahl geschafft?
Erstens, weil ich die Gorillaz auch im Konzert gesehen habe. Das passiert ja sehr selten. Ich glaube, die haben das letzte Mal in Berlin nur das einzige deutsche Konzert gegeben. Ich habe sie gesehen damals im Velodrom.
Vor 4 Jahren oder so.
Ist das, ja. Und Damon Albarn, der ja sozusagen der Mastermind hinter den Gorillaz ist, ist sowieso jemand von meinen absoluten Favoriten. Hat jetzt auch eine Solo-Platte gemacht, die ich richtig genial finde. In diesem Jahr erschienen, 2014. Und Everyday Robots heißt die, wenn ich mich recht entsinne. Und also es ist eine richtig tolle Musik, die kann man immer hören und die macht richtig gute Laune.
Gorillaz Stylo, mitgebracht von Ministerpräsident Dietmar Woidke. Wenn Sie die Sendung bislang verpasst haben, jetzt erst einschalten, ärgern Sie sich nicht. Sie haben die Möglichkeit, ein Jahr lang diese Sendung und auch viele andere als Podcast anzuhören. Wenn Sie in unser Hörbararchiv gehen, werden Sie dort auch Sendungen finden von zum Beispiel Dietmar Wischmeier, Frank Schätzing, Lavinia Wilson, Markus Wiebusch von Ketka, Dagmar Manzel, Johanna Gastorf, Klaus Wowereit, Benjamin Stuckrad, Bare, Max Riemel, John Grant lege ich Ihnen sehr ans Herz. Wischmeier habe ich gerade erwähnt, den mögen Sie ja auch sehr gerne, ne? Beide Trecker fahren, auch über Traktoren und so, können sich super lange unterhalten wahrscheinlich.
Und wir hatten eine gemeinsame Talkshow, da haben wir uns kennengelernt beim RBB. Da ging es um Land und Metropole und Landwirtschaft und Dietmar Wischmeier war da eingeladen. Ich habe mich sehr gefreut, ihn mal zu treffen, weil ich seit langen Jahren, ich kenne ihn, das erste, was ich gehört habe, war damals der kleine Tierfreund. Damals noch also in 80er Jahren schon und dann später Frühstücksradio. Die Sendung, die dann auf Fritz kam, ist immer Sonntagmittag von, ich glaube, 12 bis 14 Uhr. Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut drüber, weil ich ein großer Verehrer, ein großer Fan von ihm bin. Ja, und da haben wir uns über Landwirtschaft und über die Stadt unterhalten und es gibt ja so verschiedene Dinge in der Stadt, die ein bisschen merkwürdig sind, wo man dann merkt, dass die Landwirtschaft halt fehlt. Also dass zum Beispiel in Berlin mehr Geländewagen fahren als in Brandenburg. Das kann eigentlich nicht nur an der Qualität der Straßen liegen, sondern wahrscheinlich auch daran, dass die Männer ein leichtes Defizit verspüren, dass sie alle doch lieber einen Trecker hätten als nur einen ganz schnöden Personenkraftwagen.
Diese SUVs haben wirklich zugenommen, auch vor Kitas, ja.
Ja, Dietmar Wischmeier, ich versuche immer mal wieder in seine Konzerte zu gehen. Also
Performances,
genau. Danke für die Hilfe. Aber und das ist jemand, den ich sehr, sehr schätze.
You are a tourist. Sie selbst haben mal in Eisleben, glaube ich, amerikanische Touristen herumgeführt, ne?
Ja.
Death Cab for Cutie heißt die Band. Noch ein, zwei Stichworte zu dem Song?
Ja, das ist eigentlich eine Musik, die ich immer sehr gemocht habe. Das ist Musik, die gute Laune macht. Eine Band, die auch zu Alternativen gezählt wird. Aber das ist richtig. Es ist eigentlich nur ein wunderschöner Song. Ich habe sie noch nie live gesehen. Würde es aber gerne mal tun. Aber es sind Amerikaner, die sind nicht so oft hier.
Man sieht diese Leichenwagen gar nicht mehr. Ist Ihnen das aufgefallen? Ich weiß jetzt nicht, wie es in der DDR war. Aber die langen, schwarzen, meist Mercedese, ne, mit den so leicht gravierten. Wann sieht man denn solche Leichenwagen noch? Ich glaube, das sind auch alles so inzwischen so Karavels, so Lieferwagen wahrscheinlich, in denen dann unsere Toten hin und her gefahren werden.
Ja, das haben wir ja alle mitgekriegt, als es vor 2 Jahren den Diebstahl von 2 Transportern gab, die von außen nicht zu erkennen waren, als in denen jeweils 6 Särge, wenn ich mich recht entsinne, gestapelt waren. Also ja, hin und wieder sieht man einen. Wir sind ja hier in Potsdam, die Staatskanzlei ist ja angrenzend an die Friedhofsgasse. Das heißt, ich sehe schon ausreichend Leichenwagen.
Radio 1. Hörbar Brust.
Zu Gast ist heute Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Und das ist die letzte halbe Stunde der Hörbar mit Julie London und Two Sleepy People. Lieber Herr Woidke, wenn Sie es erlauben, würde ich Ihre politischen Stationen kurz mal, ich möchte sie gerne nennen, aber abhaken. Es sei denn, Sie möchten etwas vertiefen, dann sagen Sie Stopp. Ja?
Okay.
Gut. 93 in die SPD eingetreten, 94 zogen Sie zum ersten Mal in den Landtag ein. Dann wurden Sie 2004, großer Sprung, Landwirtschaftsminister. Ab November 2009 Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag in Brandenburg. Dann von Oktober 2010 bis August 2013 Innenminister in Brandenburg.
Ja.
So, und dann, jetzt nähern wir uns der Jetztzeit, gab es ein Geburtstagsgeschenk für die Schwiegermutter zum 70. eine Familienkreuzfahrt. Und Familie Woidke tuckerte, ich glaube in Norwegen irgendwo herum. Aber immerhin scheinen sie Netz gehabt zu haben. Denn das klingelte ja irgendwann.
Ja, das ist in der Tat so. Also ich war ja, also zur letzten Station, das war damals Innenminister. Das war schon, ich hatte in der Zeit, das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Das war für mich bis dahin, habe ich immer gesagt, so vom gesamten Team, da hängt ja vieles miteinander zusammen. Nicht nur das, was man macht, ist wichtig, sondern mit wem macht man es. Mhm. Und ich hatte in dieser Zeit auch da im Innenministerium, das dauerte eine Zeit, aber ich hatte ein richtig, richtig gutes Team. Habe mich sauwohl gefühlt und wie das immer im Leben so ist, wenn man sich irgendwo gerade richtig wohlfühlt, dann passiert irgendwas. Und wir hatten ja damals alle wieder besseres Wissen gehofft, dass dieser leichte Schlaganfall, den Matthias Platzek da erlitten hat, einige Wochen vorher, dass das Ganze sich wieder irgendwie auflöst. Und dann sagt man, ja, er wird doch weitermachen, er wird dann noch wieder kandidieren als Spitzenkandidat. Und ich sag mal, das war eine Hoffnung bei vielen, wieder besseres Wissen. Es ist natürlich so, dass hier die Gesundheit ganz klar in den Stopp gesetzt hat. Und er hat sich am Ende gegen die Politik, aber für die Familie, für seine Frau und auch für sich selber entschieden. Und das habe ich respektiert. Trotzdem war es natürlich so, dass ich überrascht war. Wir waren damals wirklich in der auf einer Norwegen-Rundreise mit einem Kreuzfahrtschiff, weil meine Schwiegermutter 70 geworden ist. Und das Schlechte war, dass ich runter musste, aber das Gute war, dass der Geburtstag wirklich
runter vom Schiff
vorher war und wir den Geburtstag da noch zusammen gefeiert haben. Und ich bin dann in Trondheim, wenn ich mich recht entsinne, hatte ich das Glück, dass es nicht nur in Trondheim das Schiff angelegt hat, sondern dass in Trondheim auch ein Flughafen war, von dem ich dann weg konnte und bin dann am Sonntag dann hierher zurückgeflogen.
Waren Sie denn schon so Standby, also auch innerlich, oder war es auch für Sie nochmal eine Überraschung?
Naja, wir hatten mal ein Gespräch einige Jahre vorher mit Matthias Platzek, haben wir uns getroffen abends mal in der Kneipe und haben da ein paar Biere getrunken, ein paar Gläser Wein und ein Obstler, wenn ich mich recht entsinne. Und da hat er zu mir mal gesagt, ja Mensch, du, wenn jetzt irgendwas passiert, so eher flapsig, wenn irgendwas passiert, ich stürze mit dem Hubschrauber ab oder sonst was, dann musst du es machen. Ich habe das Ganze aber nicht ernst genommen, weil erstens war in der Blüte seiner Jahre, zweitens habe ich gedacht, naja, sagst du mal ja, du machst es natürlich, Dankeschön für das Vertrauen, aber Hauptsache er hat gute Laune, denn wir arbeiten ja auch eng zusammen und es ist, wenn der Chef denn erstmal zufrieden ist und sagt, dann ist alles okay. Aber ich habe nicht im Ernst dran geglaubt, dass es passieren könnte, nicht in dieser Legislaturperiode zumindestens. Ja, und also so gab es da schon mal ein Vorgespräch, dass es denn so schnell kommt, hätte ich nicht gedacht.
Nun ist es ja auch so, dass Sie mit Platzek, also Sie haben, es gibt auch andere charismatische Vorgänger, Stolpe zum Beispiel, also so, da musste Platzek auch erstmal gegen anarbeiten, was ihm gelang, war also ein sehr respektierter und man kann sagen geliebter Landesvater. Und ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass die Situation, in der Sie damals waren, vielleicht so ein bisschen vergleichbar ist mit der Situation, in die Herr Müller jetzt geraten ist, mit dem Wovereit. Das ist, die kennen sich auch lange, die haben schon zusammengearbeitet, wissen, was sie einander haben. Und da ist jetzt dieser Platzhirsch, dieser Charismatiker und dann ist da Herr Müller. Ich war neulich auf so einer Veranstaltung und Wovereit hat noch eine Rede gehalten und deutete aufs Publikum und sagte, und ich möchte aber auch auf Herrn Müller verweisen. Und erst in dem Moment, das war noch so ein, die Presse muss sich auch erst dran gewöhnen, erst in dem Moment drehten sich dann auch die Fotografen um und entdeckten ihn so ein bisschen. Also Herr Müller muss auch erst noch um diese Aufmerksamkeit kämpfen, muss sich seinen Weg so erkämpfen. Sie haben das ja geschafft. Sie sind erst eingesprungen und sind jetzt aber in diesem Jahr ja auch wirklich gut bestätigt worden. Das heißt, man will sie jetzt auch. Platzek ist jetzt in dem Sinne Vergangenheit.
Ja, das Wichtigste ist, das wird Michael Müller hervorragend hinkriegen, da bin ich fest von überzeugt. Ich kenne ihn sehr lange, ich schätze ihn sehr. Er hat eine andere Art, genau wie ich eine andere Art habe als Matthias Platzek. Ich halte ihn für einen sehr verlässlichen und sehr guten Politiker. Wir kennen uns, wir waren gemeinsam Fraktionsvorsitzende, schon da haben wir uns getroffen, hin und wieder auch Sachen miteinander besprochen. Und ich glaube, er wird nicht nur die Berliner Regierung gut führen. Er wird auch jemand sein, der im Jahr 2016 bei der Abgeordnetenhauswahl eine sehr, sehr gute Rolle spielen wird. Er wird auch die Berliner SPD gut führen. Und ich freue mich da auch auf die Zusammenarbeit, weil wir vom Typ her auch ganz gut zusammenpassen. Mit Klaus Wowereit habe ich auch gut und gerne zusammengearbeitet. Aber Michael Müller ist ein anderer Typ, genau wie ich ein anderer Typ bin als Matthias Platzek. Er wird sich durchbeißen, aber es ist natürlich immer die Frage, Die wichtigste Frage ist, man muss möglichst schnell, gerade in dem Amt des regierenden Bürgermeisters oder des Ministerpräsidenten, man muss man selber sein. Man muss der sein, der man ist und muss dieses ins Amt übertragen. Man darf sich nicht vom Amt so sehr oder an Vorgängern orientieren, die haben das so gemacht oder so gemacht. Man muss seinen eigenen Weg finden. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig. Ich habe das ja auch durch, weil man immer gemessen wird und das wurde so gemacht und jetzt machst du hier was anders. Es ist immer ein Risiko dabei. Am Ende zählt aber nur bei den Leuten auch, man braucht die Authentizität. Man hat gar nicht die Kraft, um sich da irgendwie zu verstellen oder irgendwas so zu machen, wie man es eigentlich gar nicht innerlich will. Also man muss seine eigene Persönlichkeit in das Amt mit reinbringen. Und das wird Michael Müller hervorragend schaffen.
Und diese Authentizität, die muss man sich ja aber auch in gewissen Bereichen sicherlich erstmal erwerben. Denn man kommt ja auch als Regierungschef, wenn man jetzt will, in Situationen, muss Aufgaben bewältigen, in denen man noch gar keine große Authentizität erlangen konnte, weil man noch gar nicht weiß, wie man sich jetzt eigentlich in so einer Situation verhalten soll, weil es neu für einen ist. Also da gibt's ja sicherlich auch in vielen Bereichen eine große Unsicherheit.
Naja, es ist schon ein harter Schnitt. Also ich sag's mal so, bei Michael Müller wird's jetzt ähnlich sein. Er kommt aus einem, ist als Senator, hat er ein gutes Team um sich rum, hat Leute und kommt jetzt in ein anderes Umfeld, wird natürlich einen Teil auch seiner Leute da wahrscheinlich mitnehmen, aber es ist eine vollkommen andere Herausforderung, es ist ein vollkommen anderes Umfeld und man braucht da eine gewisse Zeit. Also ich habe es gebraucht, aus meiner Sicht, eine Zeit der Orientierung und muss dann so Schritt für Schritt seine eigene Furche ziehen. Und das passiert nicht von heute auf morgen, das geht auch nicht über Nacht, aber das draußen wird sehr genau beobachtet, wie man das Ganze macht. Und wenn ich mal, eines ist ja eine Tatsache, man ist am Tag 12 bis 14 Stunden unterwegs und es kostet viel Kraft. Und man braucht da wirklich man braucht eine gewisse innere Gelassenheit, man braucht aber auch eine innere Überzeugung, um die Sachen, die man machen will, auch gut zu machen. Und deswegen ist es wichtig, die eigene Persönlichkeit mit in das Amt zu bringen und diese Persönlichkeit das Amt formen zu lassen und nicht andersrum.
Wollten Sie schon mal hinschmeißen?
Nee.
Gut. Okay. Hätten Sie es mir verraten? Hätten Sie es in so einer Radiosendung verraten? Nein.
Ich sag mal, mal ganz unter uns. Es hört ja niemand zu. Es ist einfach so, man macht so lange eine Arbeit gut, wie die Arbeit Spaß macht. Da bin ich fest von überzeugt. Das geht bei, es ist nicht nur in Politik oder Verwaltung so, das ist in Unternehmen so, das ist bei vielen, vielen Menschen so. Und gerade aber in der Politik, weil wenn man so viel Kraft braucht, ist es wichtig, dass man da selber mit einer gewissen Grundfröhlichkeit reingeht und möglichst auch wieder rausgeht. Und wenn die nicht mehr da ist, wenn man dann sagt, man ist nur noch getriebener, man hat eigentlich auch gar keine Lust mehr, dann ist es der Zeitpunkt gekommen, an dem man auch selber die Konsequenzen ziehen muss.
Gut, Gegenfrage. Es gibt, ich weiß aber leider nicht mehr, wer es gesagt hat, ein Philosoph, der in diese Richtung argumentierte, wenn du nicht liebst, was du machst, dann lerne es. Mache es so lange, mache es so gut, bis du anfängst, es zu lieben.
Ja, man kann es auch anders sagen, man gewöhnt sich an alles, ist die kürzere Fassung davon. Aber also von jemand, der Ministerpräsident ist, auch von Ministern wird erwartet, dass sie das Land voranbringen. Und das ist also nicht nur zu sitzen und zu ertragen oder zu verwalten, sondern was ich von meinen Ministern erwarte und was auch von mir erwartet wird im Land, ist zu gestalten. Und dazu braucht man eine gewisse Kreativität, man braucht eine Durchsetzungsstärke, man braucht viel Kraft. Und man braucht feste Wurzeln, eine feste Identität, eine eigene Identität, die man da verkörpert. Und das alles zusammengenommen kriegt man nur hin, wenn man wirklich fest davon überzeugt ist, dass es richtig ist. Und wenn man auch mit einem gewissen Grundoptimismus und einer gewissen Grundfröhlichkeit an die Aufgaben geht.
Sie sind christlich erzogen worden von Ihren Eltern. Wie wird sich das Weihnachten bemerkbar machen?
Also ich bin gläubiger Christ, das ist richtig. Ich bin Evangele und Weihnachten ist für mich neben den ganzen Geschichten, die Familie spielt eine ganz wichtige Rolle, Weihnachten für mich, aber vieles andere. Aber der Kirchgang spielt bei mir auch eine besondere Rolle und das ist besonders Heiligabend. Nicht nur aus Tradition, aus Kindertagen. Ich bin ja da schon, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Jahre alt, das erste Mal in der Kirche gewesen. Vorher natürlich bei der Taufe schon, aber dann später. Und deswegen ist es für mich schon ganz, ganz wichtig, auch diesen Hintergrund immer vor Augen zu haben. Und das ist in den letzten Jahrzehnten immer wichtiger geworden.
Welche Rituale werden eine Rolle spielen? Bescherung nachmittags vorm Essen, nach dem Essen?
Naja, also erstmal ist es so grundsätzlich Ritual, wenn man das als Ritual bezeichnen will oder Tradition oder Brauch. Wir gehen in die Christnacht und nach der Christnacht dann entsprechend ist die Bescherung. Das ist ein Ritual. Danach feiern wir noch ein bisschen mit der Familie, mit meinen Schwiegereltern und ein paar Freunden. Und am nächsten Tag, das Ritual ist dann am ersten Feiertag, ist der Gänsebraten. Mhm. Das ist dann auch normal. Und
was ist denn mit Kochen? Sie sagen ja, Sie...
Meine Frau sagt, also ich sage, ich kann gut kochen und meine Frau du kannst kochen. Also meine Frau bezweifelt da meine Fähigkeiten, zumindest in diesem Bereich. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich ein hervorragender Koch bin. Aber den Gänsebraten macht dann doch lieber meine Frau. Ich glaube, den kann sie wirklich besser, obwohl ich ihn auch zustande bringen würde.
Sie helfen beim Einkaufen, wenn Sie Zeit finden.
Ja, wobei es dann immer länger dauert, wenn ich dabei bin. Weil Männer haben, das beobachte ich immer mit großer Freude, egal wie oft man im Supermarkt ist oder im gleichen Supermarkt. Männer haben in Supermärkten ein schlechteres Orientierungsvermögen als Frauen. Das heißt, Männer laufen immer quer und vor und zurück und Frauen gehen zielgerichtet in Supermärkten mit den Einkäufen um und haben da so eine gewisse Logistik entwickelt. Die andere Sache ist natürlich, wenn man Boutiquen besucht und wenn man durch eine Ladenstraße geht und sagt, hier ist ein Laden und meine Frau will reingehen, ich eigentlich eher nicht. Und wenn man dann als Mann fragt, was willst du denn kaufen? Sagt meine Frau, ich will nur mal gucken.
Ja, ja.
Dann sage ich, zum Gucken, da gibt es Ausstellungen, da kann man sich was angucken. In den Laden geht man, um was zu kaufen. Und ich glaube, das ist das Herangehen. Ein Mann geht in den Laden, kauft was, geht wieder raus, ist zufrieden, dass er was gekauft hat.
Wir treffen uns im Baumarkt nochmal, Herr Woidke. Das kann ja wohl nicht sein, dass Sie das gerade gesagt haben. In Baumärkten empfinden Männer, da kommen Sie ganz nächstmöglich an dieses Gefühl heran, dass Frauen haben, wenn sie
Baumärkte, und ich habe noch eine Ergänzung, Elektronikmärkte.
So.
Das ist, was meine Frau möglichst vermeidet, nur unter Androhung von Zwangsmaßnahmen kommt sie da überhaupt mit. Allerdings habe ich jetzt Unterstützung auch von meiner Tochter, die auch gerne mal in Elektronikmärkten unterwegs ist, um da bestimmte Sachen zu suchen. Aber meine Frau geht in Baumärkte nur im äußersten Notfall und in Elektronikmärkte am liebsten überhaupt nicht.
Also Sie verlieren sich auch in Schraubaufsätzen, neuen Akkubohrern mit kleinen. Haben Sie so einen Akkubohrer, wo vorne Licht ist und unten so ein kleines Säckchen?
Licht habe ich noch nicht, aber diese Innovation muss ich mir dringend mal im nächsten Baumarkt angucken.
Und bleiben Sie hier, warten Sie, es ist gleich um, noch nicht jetzt. Gehören Sie denn zu den abgesetzten Männern, weil Sie jetzt gerade eben die Boutiquen erwähnten? Und man muss schon sagen, als Frau hat man schon manchmal Mitleid, wenn man in so einen Laden reinkommt und dort sitzen dann die Männer, also sozusagen die abgelegten Männer. Im Zweifel stehen schon ein paar Einkaufstüten zu
ihren Füßen. Im Sommer stehen sie vor den Läden, dürfen die Beutel halten und eine halbe Stunde ein trauriges Gesicht machen, bis die Frau wieder rauskommt. Und wir haben da nur andere. Ich gehe normalerweise ins Fitnesscenter und meine Frau geht einkaufen, dann holt sie mich wieder ab. Und,
ach, so wird das gemacht.
Und danach fahren wir alle fröhlich nach Hause. Und Männer müssen ja dann auch aufpassen, wie sie gucken. Das ist ja, eine Frau achtet ja nicht nur drauf, was ein Mann sagt, dann sagt er schon gar nichts.
Ja.
Sondern wenn er dann so traurig guckt, wenn sie da nach einer gefühlten, eine Frau gefühlte 3 Minuten, für einen Mann gefühlte 45 Minuten, real waren es vielleicht 27, wieder rauskommt und auftaucht, dann guckt der Mann etwas verdrießlich und dann...
Hast du so ein Kleid nicht
immer,
schon?
Immer versaust du mir meine Einkäufe. Ich habe mir so was Schönes gegeben. Jetzt guckst du schon wieder so, das kann ich alles... Jetzt habe ich das gleich wieder rein. Und also es ist für alle Seiten besser, sich da ein bisschen aus dem Wege zu gehen.
Sag doch, es steht mir nicht. Wie sind Sie denn selbst beim Einkaufen Klamotten? Sind Sie denn jemand, der sehr zielstrebig ist und genau weiß, was er braucht und irgendwo hingeht und eine Hose anzieht, passt, zahlt, raus? Brauchen Sie die...
Ich habe am liebsten meine Ruhe. Also ich... verlasse Läden relativ schnell wieder, wenn man dann, ja, ist ja nett gemeint, aber wenn Verkäufer sofort kommen und sagen entsprechend dich an, kann ich denn helfen und welche Größe kann ich Ihnen mal zeigen? Das ist eher, was mir nicht so liegt. Ich gehe in Läden rein, gucke mich in Ruhe um, will meine Ruhe haben, kram dann ein bisschen rum, gehe dann auch was anprobieren. Das ist dann wieder der Moment, wo ich gerne einen Verkäufer hätte, um eine andere Größe zu kriegen eventuell. Aber ansonsten habe ich da eher meine Ruhe.
Okay, ich habe jetzt tatsächlich ein Lied, das wir in dieser halben Stunde noch in die Mitte platziert hätten, habe ich jetzt einfach durchgeredet, damit wir uns etwas mehr unterhalten können. Die Sendung endet auf jeden Fall mit einem Song, aber ich glaube, die Sendung darf nicht enden, ohne dass wir, ohne jetzt irgendeinen politischen Zusammenhang hergestellt zu haben, so aus dem Nichts, nochmal ganz kurz über Ihren Ausflug nach Stockholm sprechen und über die Braunkohle.
Ja.
Wir wissen, dass Sie ein Braunkohlebefürworter sind. Wir wissen, alles ist eine schmutzige Technologie. Man wäre glücklicher, ohne sie auszukommen. Es ist aber auch die einzige Energieform, die uns unabhängig macht von Zulieferern bislang noch. Ihr Plädoyer für die Braunkohle kennt man. Was haben Sie denn da in Stockholm besprochen? Wie geht's denn jetzt weiter für Brandenburg?
Also wir sind ja mit Stanislav Tillich nach Stockholm gefahren, um vor allen Dingen eines zu bitten, nämlich, dass wir möglichst schnell die Unsicherheit, die es momentan in der gesamten Region gibt, und das ist die gesamte Lausitz, das sind nicht nur die Beschäftigten bei Vattenfall, sondern es ist eine ganze Region, die momentan unter dieser Unsicherheit zu leiden hat. Und wir haben da sowohl die schwedische Regierung, namentlich den Wirtschaftsminister Herrn Damberg, als auch den Vorstand von Vattenfall gebeten, diese Unsicherheit möglichst kurz zu halten, diese Phase der Unsicherheit, die unweigerlich natürlich mit den Verkaufsabsichten verbunden ist. Es geht gar nicht anders. Aber das heißt, die notwendigen Prozesse mit der gebotenen Qualität, aber auch mit der gebotenen Geschwindigkeit zu realisieren. Und da bin ich sehr froh, dass uns das zugesagt worden ist. Und zweitens haben wir darum gebeten, dass wir über die kommenden Schritte, die eingeleitet werden, sowohl vom Vorstand als auch von der Regierung, kurzfristig unterrichtet werden, um dann auch sprachfähig zu sein und Einfluss nehmen zu können. Und es geht da schon eine ganze Menge. Und ich sage auch, natürlich haben wir es bei der Braunkohle mit einer Technologie zu tun, die ihre Nachteile hat. Für die Landschaft, für die Umwelt, als auch für den Klimaschutz. Das kann man nicht wegdiskutieren, das ist so. Und auf der anderen Seite ist es allerdings so, dass wir die Braunkohle brauchen, weil die erneuerbaren Energien, wir in Brandenburg kennen das, glaube ich, sehr genau, weil wir pro Einwohner die höchste Produktion erneuerbarer Energien pro Kopf haben. Wir kennen auch die Grenzen, und die Grenzen sind momentan vor allen Dingen die Zuverlässigkeit, die Planbarkeit. Wir brauchen eine rund um die Uhr Energieversorgung in einem Industrieland wie Deutschland. Und das können momentan die erneuerbaren Energien noch nicht.
Ich habe einen, wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf, der ehemalige Leiter der Bundesnetzagentur hat dazu ein sehr plakatives Beispiel genannt. Also er sagte, dass die derzeitigen Energiespeicher das Volumen eines Wasserglases hätten.
So ist es.
Wir bräuchten aber die Wassermenge des Bodensees.
So ist es.
Das hat sich, also man hört doch immer, es ist eine
Überproduktion. Ja, und wir haben da, glaube ich, auch bei den Förderanreizen, ich habe da auch öfter mit dem Bundeswirtschaftsminister darüber gesprochen, wir müssen in diesem Bereich, es gibt verschiedenste Pilotvorhaben, die aber alle auf der Stufe der Pilotvorhaben geblieben sind in den letzten Jahren, weil die Rahmenbedingungen für diese Speichertechnologien deutlich zu schlecht sind. Wir reden viel über neue Windkraftanlagen, wir reden über die Förderbedingung der Erzeugung erneuerbarer Energien. Wir haben viel zu wenig diskutiert bisher über die Frage der Speicherung und mit dieser Speicherung verbunden dann mit der Frage der Zuverlässigkeit erneuerbarer Energien. Die muss geschaffen werden und dann können die konventionellen, ob Gas, ob Kohle, langsam und Schritt für Schritt aus dem deutschen Energienetz verschwinden, aber vorher brauchen wir eine gewisse Zuverlässigkeit, und ich glaube, das ist der Punkt, um den es in den kommenden Jahren gehen sollte.
So, die Sendung ist vorbei. Zu mehr politischen Dingen müssen Sie jetzt nicht Stellung beziehen. Dann hören wir doch jetzt auch zum Ende tatsächlich die einstürzenden Neubauten, die Befindlichkeit des Landes. Und wenn Sie mir einen großen Gefallen tun, erzählen Sie die Geschichte, die Sie mir vorhin erzählt haben, als das Mikro noch nicht offen war, mit dem Konzert, das Sie besucht haben und dem Trabi.
Ja, mit den Neubauten verbindet mich eine ganze Menge. Erstmal habe ich schon zu DDR-Zeiten immer die Kassetten gekriegt von einer Freundin aus Bonn. Die hat mir immer die Neubauten-Kassetten geschickt. Ich hatte vorher schon beim SF Beat übrigens, hat sehr in den 80er Jahren sehr viel Neubauten-Musik gespielt. Und dann hatte ich die große Freude 1989, 90 Mauerfall, dann 90 im März das Neubauten-Konzert im Kulturhaus Elektrokohle Lichtenberg in der Herzbergstraße. Ich glaube, es steht noch, ist mittlerweile aber so eine Ruine, war zwischendurch ein Möbellager. Aber nichts passt besser als Lokalität, auch zur damaligen Musik der Neubauten. Haus der Lüge war damals die aktuelle CD, wie dieses Kulturhaus Elektrokohle. Und ich glaube, sie hatten zwei Konzerte nacheinander. Ich war am zweiten und Bargeld hatte schon keine Stimme mehr. was der guten Laune keinen Abbruch getan hat.
Nee, dann geht, dann ist es ja
eigentlich erträglich. Und als ich danach rausgegangen bin, habe ich erstmal einen Schreck gehabt, weil ich den Trabant 601S gestartet habe, der damals mein Eigentum war, und dachte, doof, das Auto läuft nicht. Ich hab den Trabant nicht mehr gehört. Ich hatte 3 Tage Tinnitus. Es war, glaube ich, das lauteste Konzert, das ich jemals überhaupt erlebt habe. Aber es war einfach genial. Und die Befindlichkeit des Landes ist für mich ein Song, der wirklich das Lebensgefühl gerade Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre in Berlin so gut beschreibt wie kein anderer.
Herr Woidke, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, jetzt so knapp vor Weihnachten hier noch vorbeizukommen. Wir werden Sie ja hier noch als Landesvater eine Weile beobachten, begleiten.
Jede Woche, wenn Sie wollen.
Okay, also Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest natürlich. Ihnen zu Hause auch. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ach, lassen Sie sich überraschen. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.